herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung, mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten und manchmal auch mit einer internationalen Dimension, so wie heute. Ja, mein Name ist David Knees, die Barbara hat mich schon vorgestellt. Ich bin Host von Delikt und freue mich ganz besonders, hier in Klagenfurt zu sein. Und zwar und den langjährigen Reporter im Kärnten-Ressort der Kleinen Zeitung, Jochen Bendeler, zu begrüßen. Bitte nochmal einen Applaus.
Meiner, danke.
Inzwischen gibt es unseren Podcast schon 5 Jahre. 100 Folgen haben wir schon. Und ja, wer das Format kennt, weiß, dass wir die ganze Palette des Verbrechens, des Strafrechts abdecken. Vom Kokain-Zahnlabor über Giftmorde, Sargentführungen, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, bis hin zu einigen Korruptionsfällen, die sich interessanterweise immer hier in Kärnten abgespielt haben. Aber für heute hat uns Jochen einen wirklich außergewöhnlichen Fall mitgebracht. Da gibt es wirklich nichts Vergleichbares. Eine Geschichte, die so schräg ist, dass sie eigentlich verfilmt werden müsste, und zwar als Spionage-Krimi. Glaube ich, das wird ein gutes Drehbuch hergeben. Ja, ein einziger Mann hat aus Frust über seinen Job und vielleicht auch aus privatem Frust nicht nur einen Multimillionen-Dollar-Konzern fast in den Ruin getrieben, sondern auch für diplomatische Verstimmungen gesorgt. Dabei klingt das Umfeld, in dem sich das alles abspielt, zunächst nicht so spannend. Obwohl das Thema hier in Kärnten das Potenzial hat, die Gemüter zu erhitzen, wie wir seit der letzten Volksbefragung wissen. Wer weiß, worum es gehen könnte? Windkraft, so ist es, ja. Und im Zentrum unserer Geschichte steht ein End-30er, ein Techniker mit den Initialen DK. Wir werden ihn DK nennen, dazu kannst du vielleicht noch was sagen. Aber wer war dieser Mann, Jochen? Warum sprechen wir heute über ihn? Und wie hast du von dieser ganzen Geschichte Wind bekommen?
Ja, Sie lachen, 3 Fragen in einer, gell? 3 Fragen zum Preis von einer. Drauf gekommen auf das Thema bin ich bei Gesprächen mit Juristen, was man immer wieder mal macht, mit Leuten reden, was gibt's Neues und so weiter. Und dann habe ich gehört, eben ein Fall, Dimension, weltweit, alle sauer und so. Und da habe ich gedacht, ja, von wegen. Aber es hat sich dann rausgestellt, es stimmt. Und warum wir heute drüber sprechen, weil du oder hier gute Fälle gesucht werden. Und als ich von diesem Fall gehört habe, den ich für toll halte, da war ich fast so ein bisschen stolz auf die Kriminalität hier. Endlich mal was anderes, nicht der Trafiküberfall oder Bankraub. Wie viel haben sie denn erwischt? Hat er eine Waffe gehabt? Beim Bankraub war eigentlich nur einmal so richtig toll. Also jetzt heute, weil es ging gut aus. Weil da ist irgendwie eine Mutter gefesselt worden von einem Kleinkind. Und dann habe ich die Überschrift gesehen, Mutter von Baby brutal gefesselt. Das hat mich neugierig gemacht. Aber wie gesagt, ist gut ausgegangen. Und dieser Fall gibt viel her und ist auch, was die Dimension angeht, in meiner journalistischen Laufbahn der größte. Und wer ist unser Typ? Und der ist eigentlich ziemlich toll. Also End-30er, das hast du schon gesagt. Dunkelhaarig, 1,80 groß. Er ist charmant. Also ich kenne ihn nicht, aber es ist mir gesagt von Leuten, die ihn kennen. Charmant, er kann sehr gutes Englisch und er ist unterm Strich sympathisch. Diplom-Ingenieur, 2004 von Serbien nach Kärnten gekommen und gleich zu der Firma Windtech gegangen. Das ist eine Klagenfurter Firma und Tochter, das werden wir noch hören, von einem amerikanischen Konzern. Da war er zuerst Entwicklungsingenieur und das hat ihm wohl ganz gut gefallen. Und dann sollte er aber so eine Karriere machen und er wollte aber lieber vor Ort sein und sich mit Leuten treffen und vor Ort die Dinge, also zum Beispiel Windkrafträder kontrollieren und so weiter. Er war jedenfalls frustriert über dieses, was sie mit ihm vorhatten. Er war geschieden, er hatte eine 8-jährige Tochter, er musste Unterhalt zahlen, er hat ein Wohnungsdarlehen gehabt, das er auch monatlich bedienen musste und er hatte, wie er gesagt hat, nicht viel Geld. Vielleicht stimmt das auch, wenn man das alles zusammenrechnet und auch seinen Beruf sieht und seine Chancen. Er hatte 4.000 Euro netto und er war einfach frustriert. Das war nicht so das Leben, das er sich vorgestellt hat.
Ja, genau. Und um diese Geschichte jetzt zu verstehen, muss ich ein bisschen in die Finanzwelt gehen, beziehungsweise in die Welt der Windkraftindustrie und auch kurz in die Technik abtauchen. Ich werde das aber kurz und knapp halten, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man dann die Umstände hier versteht, um diese Geschichte richtig einordnen zu können. Ja, welche Firmen sind involviert? Es gibt da eigentlich 3 Firmen, nämlich Windtech, das ist eine Klagenfurter Firma. Und für diese Firma hat DK hier in Klagenfurt gearbeitet. Und WindTech wiederum gehört dem amerikanischen Mutterkonzern AMSC, American Superconductor Corporations. Das ist ein US-Unternehmen und die haben sich auf Technologien für Windturbinen und Stromnetze spezialisiert. Und einer der wichtigsten Kunden von AMSC, das war Sinovel. Sinovel ist, war, dazu kommen wir auch noch, ein chinesischer Windturbinenhersteller. Also die haben wirklich das physische Produkt, die Windturbinen, hergestellt. Und das Produkt, das Sinovel von AMSC bezog, das war eine Turbinensteuerungssoftware. Also ich gehe da auch nicht ins Detail, aber ein Vergleich, der meiner Meinung nach nicht so schlecht passt, ist, dass wir, ist wie ein Betriebssystem für einen Computer, nur eben für Windturbinen. Und ohne diese Software von AMSC sind die Windturbinen von Sinovel nutzlos. Ja, was macht diese Software? Die regeln im Prinzip die Windturbinenleistung, damit die stabil und effizient laufen, und die passen zum Beispiel die Rotordrehzahl an oder die Anstellwinkel von den Rotorblättern. Es geht um die Synchronisation mit dem Stromnetz, um Schutzmechanismen, um Fehlerdiagnosen. Also wenn man das Ding sieht, dann schaut es recht einfach aus von außen, aber da ist technisch halt wirklich sehr viel drin, das halt auch die entsprechende Software braucht. Und Sinovel braucht diese Technik, weil es keine eigene gehabt hat. Also die haben keine eigene Software dafür gehabt, weil die eben so komplex war. Und die hat aber Geld gekostet. Also Sinovel hat sehr viel Geld an AMSC bezahlen müssen, damit die ihre Turbinen mit dieser Software betreiben können. Und Sinovel hätte sich dieses Geld lieber gespart. Und so hat man versucht, diese Software irgendwie zu kopieren und hat geschaut, ob das vielleicht auch ohne AMSC geht. Also das mit dem geistigen Eigentumsrecht nicht ganz so genau genommen. Das hat AMSC mitbekommen. Ende Sommer 2010 haben AMSC-Ingenieure in der Gobi-Wüste bei Wartungen, die haben eben gemerkt, dass denen das gelungen ist. Die haben gesehen, also in der Mongolei, dass da Windkraftwerke laufen, die eigentlich nicht hätten laufen dürfen. Und die haben sich dann die Software dort angeschaut und sind draufgekommen, ja, wirklich, die arbeiten mit einer raubkopierten Version von unserer Software. Jetzt war aber AMSC und Sinovel, die waren wirtschaftlich so verflochten und die haben so eine wichtige Geschäftsbeziehung gehabt, dass die das nicht riskieren wollten, ihre chinesischen Partner, ihren wichtigsten Kunden, damit direkt zu konfrontieren und damit vielleicht diese Geschäftsbeziehung zu gefährden. Jetzt haben die im Hintergrund diese Software verschlüsselt und verschiedene Maßnahmen ergriffen, dass Sinovel diese Software nicht einfach kopiert. Also die haben im Prinzip dann ja so einen Ablaufmechanismus eingebaut, dass nach einer gewissen Zeit das wieder neu registriert werden muss und solche Dinge. Und da hat es im Hintergrund so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel gegeben, das aber immer unter der Oberfläche war. Also keiner hat ihr wirklich zugegeben, ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß. Aber Sinovel hat auch da nicht locker gelassen. Die wollten sich damit nicht abfinden, eben diese Technologie auf legalen Wege zu beziehen und dafür zu bezahlen. Und da kommt unser Protagonist ins Spiel.
Genau, also Groll auf den Arbeitgeber, eine unersättliche Gier nach Frauen und eine noch unersättlichere Gier nach Geld. Das sind die Elemente, die Amerikas Wirtschaft in eine große Krise getrieben haben. Schreibt nicht ich, sondern der FBI-Agent, der sich damit 7 Jahre lang befasst hat, Josh Meyer. Unten drunter steht übrigens unter dem Artikel, dass das nicht unbedingt die Meinung vom FBI ist und wahrscheinlich auch nicht die Ausdrucksweise, aber er hat das so gewählt, ne? So ein bisschen boulevardzeitungsmäßig. Also da geht es um unseren DK. Der war ab 2006 war immer wieder in China. Hat eben, so wie du gesagt hast, Windenergieanlagen getestet und die Leute kennengelernt. Hat sich wohlgefühlt da, hat sich geschätzt gefühlt und hat sich auch überlegt, er kann da leben. Und er war eben, wie gesagt, sauer auf die Firma. Und das hat Sinovel, die Leute haben das gespürt. Da ist irgendwie eine Spannung und der ist angreifbar, der hat vielleicht eine Schwachstelle. Und dann haben sie das nicht nur gespürt, sondern haben ihn verführt. Sie haben ihm in Peking eine schöne Wohnung gegeben. Die Rede ist von schönen chinesischen Freundinnen, die er gehabt hat. Gott sei Dank war er schon geschieden, das war wenigstens für die Frau nicht schlimm. Also Freundin gehabt, dann hat er ein Honorar, also einen Vertrag haben sie angeboten für 1,7 Millionen. Also das wäre das Geld, das er wahrscheinlich gedacht hat, was ihm zusteht. Und dazu gehört auch zu den Aufgaben, die er machen soll, dass er diesen Quellcode besorgen soll. Die Kronjuwelen, mit denen man einen fremden Code oder eine fremde Software behandeln kann, als wäre es die eigene. Für Sinovel war das wichtig, weil die chinesische Regierung gesagt hat, ihr müsst die Turbinen zeitgemäßer machen, umweltfreundlicher machen. Und Sinovel musste Tausende von Turbinen, das schöne Wort, retrofit machen. Und dafür hätten sie auch wieder hunderte Millionen zahlen müssen. Und dann haben sie irgendwie Lust gehabt oder haben so gesehen, der Schwachstelle, vielleicht kann der uns helfen. Und haben sich an den DK eben mit diesen Verführungsmitteln und ihm dann auch nahegebracht, was sie von ihm erwarten. Sie hätten gewarnt sein können, weil die, also der hat einen fünfsilbigen slawischen Nachnamen und einen Vornamen, nicht so einfach. Und deshalb haben sie ihn DK genannt. Sie hätten gewarnt sein können, weil DK auf Englisch heißt auch Ruin. Aber das haben sie halt irgendwie nicht so bedacht. Und nicht jeder, der die Anfangsbuchstaben DK, also DK hat, ist schlecht für seine Firma. Es gibt auch welche, die sind gut für die Firma. Zum Beispiel ein gewisser David Knees. Ne, der würde da also ganz anders sein. Also, dieser DK hat gekündigt im März 2011. Und darüber macht sich dann der FBI-Agent lustig. Es gibt eine Kündigungsfrist. Das heißt, der kündigt im März, ist aber noch bis Juni da angestellt und auch eingebunden in alles. Und er hat dann gesagt, er wird gerne nach der Kündigung, er wird gerne 3-monatige Europa-Tour machen, bevor er dann nach China geht. Ist aber direkt nach China gefahren, hat von dort aus, da gehen die Meinungen ein bisschen vom Justizministerium in Amerika und von unserem Gericht, das urteilt auseinander, hat er das gemacht im April oder hat von Peking aus oder hat er das hier von Klagenfurt aus gemacht. Wie auch immer, er hat die Sachen runtergeladen, hatte einen Computer hier die ganze Zeit, auch als er weg war, und war über diesen Computer verbunden und im System und hat da die Sachen runtergeladen. Dafür hat er dann direkt $15.000 gekriegt, was wieder sehr wenig ist. Aber wahrscheinlich hat er noch erwartet, dass das andere kommt. So war eigentlich aus seiner Sicht und aus Sicht von Sinovel und aus der Sicht von WinTech bzw. MSSC, die noch nichts gemerkt haben, eigentlich war noch alles super. Hätte alles gut sein können. Aber dann?
Ja, dann hatte Sinovel diese Technik. Also da gibt es den Bericht noch vom FBI-Agent, von diesem Josh Myers, wonach die in Peking ein Labor gebaut haben mit den Bauteilen und er dann die Software dort wirklich so angepasst hat, dass dann das auch wirklich funktioniert. Also es war anscheinend dann ein hochkomplexer Prozess, der aber so, wie du es jetzt schon anklingen hast lassen, erfolgreich war, weil Sinovel hatte plötzlich diese AMSC-Technologie beziehungsweise eine Kopie davon, mit der sie das auch selber machen haben können. Und damit waren sie eigentlich jetzt geschäftsmäßig nicht mehr abhängig von AMSC. Also Sinovel hat diese Technologie nicht mehr gebraucht, weil sie ja selber hatten. Und die haben dann irgendwann einmal mitgeteilt, wir haben jetzt eine eigene Lösung gefunden und brauchen diese Geschäftsbeziehung nicht mehr und haben alle Aufträge storniert. Das war ein ziemlicher, wie wir Journalisten das nennen, Knalleffekt oder Paukenschlag, schreiben wir auch gerne. Weil im März 2011 auf diese Ankündigung sind dann die Aktien von AMSC massiv eingebrochen. Es wurden hunderte Mitarbeiter gekündigt. Der US-Staatsanwalt John Wardrell, der wird diese Aktion dann später als nichts weniger als einen versuchten Firmenmord bezeichnen. Und Ziel war es anscheinend wirklich, also nicht nur unabhängig zu werden und diese Technologie selbst zu haben, sondern auch AMSC in den Ruin zu treiben. Und das wäre auch fast gelungen. Und wir haben heute leider keinen Projektor hier, aber nachdem der Erfinder vom sogenannten Tafel hier als Landeshauptmann gewirkt hat, habe ich diese Tradition für heute hochleben lassen wollen und will kurz diesen Aktienkurs noch einmal Ihnen zeigen. Ich glaube, man sieht es hoffentlich auch hinten. Ich beschreibe es für alle, die es jetzt nicht sehen. Es ist ein sehr volatiler Aktienkurs auf hohem Niveau. Hier dieser erste Einbruch ist die Finanzkrise von 2008 und dann geht es eigentlich eine Zeit lang relativ gut, schon auf und ab, aber auf hohem Niveau. Und dann hier sehen wir diesen Knick, wo es ins Rote geht, dass wir eben der März 2011, wo Sinovel dann die Geschäftsbeziehungen gekappt hat. Und das hat sich dann auch lange nicht mehr erholt. Wir kommen dann noch am Schluss darauf zu sprechen, wie es der Firma heute geht. Aber so sieht man recht gut, wie sich das dann ausgewirkt hat.
Und ich finde auch dieser Begriff, also Mord, Firmenmord, ist bei der Grafik ja auch ganz praktisch, weil diese Linie sieht ja aus, wie wenn im Film jemand stirbt und die EKG-Kurve plötzlich so flach ist. Also so ist die Kurve auch hier.
Das ist nicht nur eine Linie. Ja, also für alle, die das nicht gesehen haben, ich werde das Bild dann noch in den Shownotes bzw. im Artikel dazu posten. Aber die geht halt so zuerst auf guter Höhe dahin und verläuft dann wirklich fast am Boden. Aber zurück von Massachusetts oder Wisconsin nach Klagenfurt. Als das Ganze aufgeflogen ist oder das so vonstatten gegangen ist, wird DK wahrscheinlich ziemlich nervös gewesen sein.
Ja, und er ist aber trotzdem nochmal zurückgekommen nach Klagenfurt am 1. Juni, also im letzten Monat seiner Kündigungsfrist. Er wollte die Übersiedlung wahrscheinlich fertig machen oder fertigstellen und er wollte sich von der Tochter verabschieden oder die Tochter nochmal sehen. Jedenfalls ist er gekommen und wurde dann am 1. Juni 2011 verhaftet. Jetzt kommt ein Anwalt ins Spiel, Gunter Hueinig, der ihn verteidigt hat und zwar sehr gut verteidigt hat. Hueinig hat erzählt, wie die Anfangsinfo für ihn war, wie ist er zu dem Fall gekommen. Und zwar kommt ein Verwandter von dem Angeklagten in seine Kanzlei und sagt, Sie müssen mir helfen, mein Bruder, der hat Probleme wegen Windmühlen. Da denkt man natürlich nicht bei Windmühlen an diese Dimension. Und eine der ersten Male, wo Hueinig seinen Mandanten besucht, kommt er hin ins Gericht, also in die Untersuchung, und da wird er verhört von Vertretern von AMSCS. Da sind Leute schon im Gericht gewesen bei dem Angeklagten und haben ihn verhören können, bevor überhaupt der Anwalt dabei war. Das hat er dann unterbunden und in Zukunft haben die dann gemeinsam geredet. DK hat dann ein Geständnis abgeliefert, hat kooperiert auch mit den Infos, die er gegeben hat. 10 Wochen nachdem er verhaftet war, war schon der Prozess. Und angeklagt war er wegen betrügerischem Datenmissbrauch und verschärft durch einen Schaden über 300.000 Euro. Und das zweite war Auskundschaften von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen fürs Ausland. Und die Strafe, die ihm da hätte drohen können, wären 10 Jahre. Das wäre so die Höchststrafe gewesen. Aber er ist dann doch nur verurteilt worden, eben 10 Wochen, das hat nicht lange gedauert, der Prozess, verurteilt worden zu 3 Jahren. Davon 1 Jahr unbedingt, 2 Jahre Bewährung und dieses eine Jahr war teilweise schon reduziert durch die Untersuchungshaft, fast 3 Monate. Und er hat dann, ja wegen guter Führung und so, also die Strafhaft war vorbei am Ende Februar, Anfang März 2012. Da theoretisch wäre er da frei gewesen.
Ja, und damit ist die Geschichte zu Ende. Sollte man meinen. Aber in den USA, da hat man das ein bisschen anders gesehen. Ich glaube, da war man nicht ganz so happy, dass der nur ein paar Monate im Gefängnis war. Wie ist das weitergegangen?
Genau, jetzt waren die USA frustriert und das heißt auch schon was. Die Strafen in Österreich für amerikanische Verhältnisse waren lächerlich. 200.000 Euro zu zahlen an Windtech und den Prozesskosten und diese Strafe von nicht mal 1 Jahr, das war für die viel zu wenig. In Amerika, also in den Vereinigten Staaten, wäre gewesen 3 Delikte, Verschwörung zum Datendiebstahl, oder dass man sich überhaupt dazu verabredet, dann, dass man diesen Diebstahl durchführt und dass man dazu Telekommunikationsmittel benutzt, also das Internet. Sie kennen vielleicht die Firma, da ist eine Riesenstrafdrohung, weil man für irgendwelche Delikte die Post benutzt hat. Und jeder einzelne Brief ist also ein Verbrechen. Und so wäre das hier auch gewesen. Und ihm hätten, in Amerika hätten ihm bestenfalls gedroht 35 Jahre, aber wahrscheinlich noch viel mehr wegen der Riesenschadenssumme. Es gab keinen Schadensersatz für die Amerikaner und die haben gesagt, wir müssen was unternehmen. Außerdem nimmt dieser Diebstahl von geistigem Eigentum, also IP, Intellectual Property, das nimmt zu. Und zwar so zu, dass 2015 Obama und etwas später auch Trump hat das bestätigt, dass die das ein viel schärferes Vorgehen gegen diese Art von Delikte und Verbrechen durchgesetzt haben, also mit Executive Order in Kraft gesetzt haben. Und auf jeden Fall, das war eins von den Sachen, die man nicht auf sich beruhen lässt. Amerika gibt keine Ruhe, Amerika muss da. Und das war eines der ersten Fälle, wenn nicht der erste Fall in dieser Richtung, ein Exempel statuieren.
Ja, unserem DK hätte das ja aber eigentlich ganz egal sein können, weil er ist ja diese Strafe bereits abgesessen. Aber ganz so einfach war das nicht. Er ist trotzdem nicht sofort freigekommen, obwohl seine Haft zu Ende war. Was ist da passiert?
Also die Amerikaner haben 1 oder 2 Tage vor dem Ende der Strafhaft den Auslieferungsantrag gestellt und dadurch ist er in Auslieferungshaft gekommen. Und gleichzeitig haben sie in dieser Haft das werden wir dann gleich noch hören. Also jedenfalls haben sie versucht, den Angeklagten weich zu klopfen. Sie wollten ihn nach Amerika holen, ausliefern lassen. Und er hat in der Zeit schon mit denen kooperiert. Er hat denen gesagt, wie das gelaufen ist. Er ist einmal einvernommen worden. Da war der US-Botschafter der USA war da. 3 FBI-Leute waren da. Dann natürlich der Richter, der Anwalt und auch er selber, also der DK. Und da war er produktiv und das war auch gut dann für die Firma, für die AMCA, weil sie, CS, weil sie dann Argumente haben für spätere Prozesse. Also es ist gut, die Infos zu haben.
Und du hast dich mit diesem Anwalt auch jetzt vor kurzem noch einmal getroffen und der hat sich da zurückerinnert an diese Zeit. Vielleicht können wir den O-Ton kurz abspielen.
Vorerst waren wir so, dass die Haftstrafe zu Ende war. Und das war Ende Februar 2012. Er wurde also entlassen. Punkt war aber, dass er nicht entlassen worden ist. Er ist direkt in Auslieferungshaft genommen worden. Es gab also einen Antrag, der über die Staatsanwaltschaft vom State Department in Washington veranlasst wurde. So wurde es mir mitgeteilt jedenfalls. Und aufgrund dieses Antrages musste darüber verhandelt werden, ob über ihn die Auslieferungshaft verhängt wird oder nicht. Und das war direkt, nachdem er natürlich entlassen worden ist oder einen Tag davor. Da kam es dann eben zu dieser Verhandlung, keine öffentliche, aber zur mündlichen Verhandlung über dieses Auslieferungsbegehren. Und da haben wir dann halt vorgebracht, dass das gegen das Doppelbestrafungsverbot verstoßen würde, die Auslieferung, nee, bis in Idemwirkung. Und der Erstrichter ist uns damals gefolgt, in unserer Rechtsansicht. Ja.
Aber da war noch nicht Schluss.
Es war insofern noch nicht Schluss, als dann gegen den Beschluss des Landesgerichtes Klagenfurt von Seiten der Staatsanwaltschaft eine Beschwerde erhoben wurde. Und mir wurde damals mitgeteilt, dass diese Beschwerde Überweisung eingebracht wurde. Und das Ganze ist dann in weiterer Folge zum Oberlandesgericht gegangen und wurde in weiterer Folge auch in unserem Sinne durch das OLG entschieden. So war erst einige Monate später. In der Zwischenzeit wurde Druck gemacht, außergerichtlich Druck. Davon haben wir halt jetzt die Verwandten von ihm berichtet, der Bruder, die Ehefrau, die waren halt ganz verzweifelt, weil überall immer die Autos vorgefahren sind, weil irgendwelche Leute weil sie sich beobachtet gefühlt haben, weil sie gemerkt haben, dass da eine Wohnung angemietet worden ist, irgendwo in der Gegend, dass dann die Kameras rausgeschaut haben und so weiter und so fort. Also so halt von ein bisschen ein Psychoterror, kann man sagen. Ja. Privat organisierter Psychoterror, ja. Das war dann. Das hat man dann der Staatsanwaltschaft irgendwann einmal berichtet. Und dann irgendwann nach der Zeitung. Und dann ist es in der Zeitung gestanden, er wird verfolgt. Und tatsächlich hat es dann aufgehört.
Ja, und er hat auch noch erzählt, dass sie dann nachts in die Schlafzimmer geleuchtet haben und wirklich Psychotage gemacht haben. Und da gibt es Agenturen weltweit, aber in dem Fall in Wien, die dann damit werben, wenn sie auf normalem Weg nicht weiterkommen, dann können wir ihnen vielleicht helfen. Und dann geht man hin und bespricht diese Dinge. Also, jetzt war DK wirklich frei. Er hätte sein Leben wieder aufnehmen können oder was auch immer. Aber er hatte Angst vor einer Entführung und ist dann nach Serbien gegangen. Und Serbien hat nicht nur keinen Auslieferungsvertrag mit den USA, sondern das Verhältnis zwischen Serbien und den Vereinigten Staaten ist ja auch nicht besonders gut. Ne?
Ja, und da ist er bis heute?
Da ist er bis heute, soweit man weiß. Da verliert sich die Spur. Man kann vermuten, er hat noch ab und zu Kontakt mit dem Anwalt gehabt, bis vor ein paar Jahren. Er wollte wissen, was so gelaufen ist in Amerika und ob er da verurteilt wurde und so. Davon weiß man aber nichts. Wahrscheinlich hat er als guter Diplom-Ingenieur einen guten Job und ich vermute auch, dass er manchmal in Basel oder so aufgefordert wird, zu erzählen, wie er die Amerikaner reingelegt hat. Und dann wird er zum Bier eingeladen, aber für ihn ist die Sache ausgestanden, obwohl die US-Behörden schlafen nicht, die vergessen nichts.
Genau so ist es. In den USA war dieses Thema nämlich noch lange nicht gegessen. Dort wollte man nämlich nicht nur gegen den DK vorgehen, auf den man nun keinen Zugriff mehr hatte. Zuerst schon, weil Österreich die Auslieferung abgelehnt hat und dann, weil es mit Serbien kein entsprechendes Abkommen gibt. Man wollte sich aber auch die beiden Sinovel-Manager, die waren bis jetzt noch nicht Thema, aber die sind auch nur am Rande erwähnt, die heißen Su und Chao oder Chao. Derer ist man auch nicht habhaft geworden, weil China die auch nicht ausgeliefert hat. Ja, aber sehr wohl vorgehen konnte man gegen die Firma Sinovel an sich. Aber dafür musste man Beweise sammeln, die dann auch der Überprüfung durch ein amerikanisches Gericht standhalten sollten, im besten Fall. Und man wurde fündig. Und das verdeutlicht jetzt wirklich die Chuzpe von Sinovel. Die Beweise hat man nämlich nur ein paar Kilometer vom AMSC-Hauptquartier in dem Ort Ayer in Massachusetts entfernt gefunden. Ja, Sinovel hat dort nämlich Windkraftwerke hin exportiert, unter der Auflage übrigens, dass diese US-Software, die ich vorher beschrieben habe, verwendet werden müsste. und die haben dafür sogar Subventionen erhalten. Und dann hat sich das FBI gefragt, welche Software die da eigentlich wirklich verwenden. Und wie die das überprüft haben, erzählst du uns jetzt.
Mir ist gerade noch was eingefallen, wie du erzählt hast. Und zwar, dass die Chinesen AMSC ruinieren wollten. Das habe ich bisher nicht so ganz geglaubt. Warum? Aber jetzt macht es doch Sinn. Denn wenn sie die ruiniert hätten, hätten sie selber die Software gehabt und alles, dann hätten sie die Software auch sogar als eigene verkaufen können, offiziell. Ja. Und deshalb den Konkurrenten richtig bis in Grund und Boden niedermachen. Okay, also wie haben die das gemacht? FBI, Amerikaner, energisch, das wollen wir machen. Und dann gab es eben zumindest diese eine, es gab mehrere, aber um die es geht, das war so eine Turbine, 90 Meter hoch. Und die FBI-Leute wussten, die Software ist in einem Gerät am Boden dieses Turms und in der Spitze. Und die kommunizieren im Millisekundentakt dafür, dass immer alles klappt, ne, dass das reibungslos funktioniert, so wie du es gesagt hast. Und dann haben die sich Folgendes ausgedacht. Wir sagen, wir machen eine Prüfung im Zusammenhang mit dieser Windturbine und dem Stromnetz, ob das klappt. Eine ganz normale Routineprüfung. Wir sagen das ganz offiziell den Chinesen, dass wir diese Prüfung machen. Sie brauchen nicht kommen, aber wenn sie wollen, können sie kommen. Und die waren aber nicht so interessiert dann erstmal. Und man muss wissen, diese FBI-Leute sind dann, als es soweit war, diese Prüfung, sind 40 bis 50 FBI-Leute da rein in diesen Turm. Die sind nach oben geklettert. Das sind 90 Meter mit Leitern. Das hört sich wenig an, aber mir hat einer im Lavantal, so ein Baggerführer, Kranführer vom damals höchsten Europas Kran gesagt, er braucht eine Dreiviertelstunde und einmal ist er eine halbe Stunde hochgehetzt. Da muss er sich eine Viertelstunde ausruhen. Also man kann sich vorstellen, was das für eine Leistung ist, 90 Meter senkrecht zu klettern. Und dann haben sie oben die Daten gesammelt, unten die Daten gesammelt. Und vorher hatten sie in vergleichbaren Türmen das mehrmals geübt, die Aktion. Und während sie da zugange waren, sind auch die Sinovel-Leute gekommen, so draußen, haben sich mal angeguckt, ja, passt schon, dann sind sie wieder weggegangen, also haben das nicht gemerkt.
Die waren übrigens dort, weil da gab es so ein Garantieabkommen. Also Sinovel hat einfach ein paar Techniker aus China dorthin geschickt, damit diese regelmäßige Wartungen durchführen können.
Genau, aber die waren wahrscheinlich vom American Way of Life so begeistert, dass sie gedacht haben, müssen wir nicht, sollen die machen. Die haben das dann gemacht, haben die Daten gesammelt und dann auch wieder, wie kompliziert ist das, die besten Köpfe Amerikas haben da dran gesessen und ein halbes Jahr gebraucht, um das im Detail nachzuweisen, dass das tatsächlich die ausspionierte Software gewesen ist, die sie da verwendet haben. Dann kam es zu dem Prozess mit den entsprechenden Beweisen. Bei dem Prozess war emotional berührend für die Jury, das war eine Jury, also ein Juryurteil, ein Prozess, dass die Human Resources Managerin erzählt hat, wie das für sie gewesen ist und dass sie hunderte Leute eben entlassen musste und wie das gewesen ist und die Leute auch ihr Leben erstmal in Trümmern ist. Und ganz am Schluss, nachdem sie alle entlassen hat, ist der Chef gekommen und dann musste sie sich selber entlassen. Und das ist irgendwie entstanden durch ein Verbrechen. Und dann ist es, dann kriegt dieses, naja, ein Konzern und noch ein Konzern, das ist alles weit weg, das kriegt dadurch so ein menschliches Antlitz und war dadurch auch näher und auch für die Jury nachvollziehbarer. Es kam dann zum Urteil, diese drei, davon habe ich nichts gefunden, was mit diesen dreien ist, die waren gar nicht wichtig. Wichtig war Sinovel, dass man die anklagen kann und dass man vor allen Dingen Schadensersatz kriegt. Und die sind dann auch am 6. Juli 2018 verurteilt worden. 57,5 Millionen Schadensersatz mussten sie zahlen. Immer noch nicht annähernd das, was den Schaden deckt, den sie angerichtet haben. Und $850.000 nochmal für die Betreiber dieser Windtürme, die da untersucht wurden, weil die waren auch getäuscht worden. Bei denen hieß es ja, ihr kriegt eine ordentliche Windanlage und ihr kriegt eine ordentliche Software. Hat nicht gestimmt, haben die auch nochmal 850.000 gekriegt. Und so ist das dann 2018 erstmal geendet. Und die haben auch bezahlt.
Ja. Und 2018, wer sich jetzt wundert, weil 2012 ist ja das alles dann in Gang gekommen. Warum ist 2018? Es hat sich um einige Jahre verzögert, weil die Anwälte von Sinovel die schlaue Idee hatten. Also Folgendes. Sinovel hatte nur eine Vertretung in Houston, Texas. Das war die einzige Vertretung und das war eine Subfirma von Sinovel. Und die Anklageschrift von der Justiz wurde diesem Subunternehmen übergeben. Und jetzt hat Sinovel behauptet, dass die nicht die rechtmäßigen Vertreter von Sinovel wären und damit diese Anklagezustellung irregulär und ungültig wäre. Und um das einmal überhaupt zu entscheiden und diesen Fall vor Gericht zu bringen, das hat 2 Jahre gedauert. Und dann in Folge eben ist dann noch eine Zeit lang verhandelt worden. Ich glaube, der eigentliche Geschworenenprozess ist dann recht schnell gegangen. Mhm. Aber 2018 gab es eben dieses Urteil. Ja, und damit sind wir jetzt eigentlich schon am Ende. Vielleicht kannst du noch kurz über die politischen Konsequenzen was sagen. Es hat sich da ja dann in Folge einiges getan.
Ja, interessant finde ich auch jetzt, wie es den Firmen heute geht, was die heute machen. Mhm. Und Sinovel kommt in keiner Statistik mehr vor. Die waren damals die Nummer 3 in China und wollten Weltmachtführer werden. Also die kommen nicht mehr vor. Die letzten Eintragungen auf ihrer Homepage sind aus dem Jahr 2016. Und dann haben sie es mit einem wirklich noch schlimmeren Gegner zu tun bekommen, nämlich mit ihrer eigenen chinesischen Regierung, der Ungereimtheiten in der Buchhaltung aufgefallen sind. Also Sinovel ist weg vom Fenster. Und Vintec, hier in der Schleppekurve, hat immer noch ein Büro, feiert heuer ihr 30-jähriges Bestehen. Die haben eine schöne Glanzbroschüre, wo man sehen kann, was sie alles gemacht haben. Die gibt's noch, ich war da. Die sind auch sehr nett, schönes Büro. Also ist wirklich ein edles Büro. Denkt man sich, da haben sie ein bisschen Geld, haben sie auf jeden Fall übrig. Und sie waren auch sehr nett und entspannt und haben gesagt, ja, wir können dazu natürlich auch was sagen, aber wir müssen das mit Amerika logischerweise koordinieren und das hätte zu lang gedauert. Aber da ist dann auch nichts mehr. Also die Firma hat überlebt und insofern ist es ja, kann man sagen, ein Happy End. Ne? Weil die einen, die Bösen sind kaputt und die Guten sind hier um die Ecke und machen weiter.
Ja. Also ich möchte den Fall vielleicht noch mit einem Zitat von diesem FBI-Agent Josh Myers beenden. Das hat er geschrieben in einem Gastbeitrag beim Magazin Recharge. Er schreibt, Unternehmen können ihr geistiges Eigentum mit Zäunen, Wachen, Firewalls, Sicherheitsschulungen und Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen, aber ihre Mitarbeiter müssen zusammenarbeiten, um erfolgreich zu sein. Sinovel nutzte eine der am schwersten zu entdeckenden Methoden, um die Software zu stehlen. Ein Insider, der entschlossen war, die Geheimnisse des Unternehmens zu stehlen und ihm Schaden zuzufügen. Und wir haben vorher schon die eine menschliche Dimension angesprochen, nämlich die von dem Schaden, dass da nämlich wirklich hunderte einzelne Schicksale eher vor ihren Trümmern standen oder am zu Ende waren, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber das hat reale Auswirkungen gehabt, weil bei so einem Chart ist man, wenn man vielleicht kapitalismuskritische Tendenzen hat, jetzt nicht so geneigt, großes Mitleid dafür zu haben. Aber wenn man dann eben Gesichter dazu hat oder von diesen Schicksalen hört, ist das dann nochmal was anderes. Und das ist, finde ich, der zweite große menschliche Faktor, dass eben die besten Sicherheitsvorkehrungen nicht helfen, wenn dann eine Person einfach nicht mitmacht.
Wenn man da also eine Lehre draus zieht, Firmen, schätzt eure Mitarbeiterinnen.
Ja, bezahlt sie gut. Barbara.
Ja, genau, bezahlt sie gut. Ich bin ja wirklich froh, dass ich so gut in der Zeit war. Das hat euch jetzt ein bisschen mehr Zeit geschenkt.
Ja, danke.
Super, dass ihr da wart. Vielen herzlichen Dank, Jochen Bendele und David Knees.